Ja, wir haben einen reichen Schatz, den wir empfangen haben, den wir empfangen durften, das Wort. Am Anfang war das Wort und durch das Wort ist alles geworden. Das Wort unseres Gottes, es hat Kraft. Und es gibt so viele Worte, so viele Gedanken in unserer Welt, in unserer Zeit, im Informationszeitalter. So viel Information. Aber was sind die Quellen der Information? Und hier wissen wir, das sind die Informationen, die Gott uns gibt. Und es ist mehr als Information. Es geht nicht einfach nur um irgendwelche Infos. Nein, das, was Gott in seinem Wort tut, er offenbart sich uns selbst. Er offenbart uns, wer er ist. Und er tut das auf viele verschiedene Arten und Weisen. Er tut das dadurch, dass er uns teilhaben lässt an der Geschichte, an dem, was passiert. So wie wir heute Morgen schon gehört haben davon, wie Gott ist. Dadurch, dass uns Geschwister hier Anteil gegeben haben an der Geschichte, an dem, was Gott tut. Wir erkennen, wir sehen Gott, wir lernen ihn kennen dadurch, dass wir miterleben, selber am eigenen Leib erleben, aber auch voneinander hören, was er tut. Und deswegen auch in seinem Wort hat er uns viele Berichte gegeben von dem, was er getan hat und hat diese Berichte denjenigen, die geschrieben haben, hat sie ihnen aufs Herz gelegt, hat sie inspiriert dazu, diese Berichte aufzuschreiben, damit wir wissen, und zwar nicht nur hier wissen, sondern die Gewissheit haben, dass Gott so ist, wie er ist. Und dann gibt es in der Bibel so viel zu entdecken, denn Gott ist so groß, so unfassbar. Und es ist so spannend, wenn wir uns geleitet durch den Heiligen Geist, der uns an die Hand nimmt und sagt, komm, lass uns mal entdecken, wie Gott ist. Was er getan hat. Was er denkt. Wie er so ist und wie er so handelt. Lass uns das mal entdecken, komm. Und das ist der Heilige Geist in dir. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du den Heiligen Geist empfangen. Und dieser Heilige Geist, er hat diese Worte inspiriert. Das sind Worte, die aus ihm geflossen sind. Und er sagt, komm, lass uns doch mal gemeinsam lesen. Lass uns doch gemeinsam entdecken. Ich will dir Worte sagen. Ich will deinen Horizont erweitern. Ich will noch mehr. Ich will dein Herz reinigen, weil es verunreinigt ist. Geschwister, unsere Augen, wir schauen in diese Welt hinein und unsere Augen sind getrübt. Da ist so viele andere Informationen hineingekommen, die uns durcheinander bringt, die uns nicht klar sehen lässt. So viele andere Worte, die nicht ihren Ursprung, ihre Quelle haben in dem Heiligen Geist, in dem heiligen, reinen Gott. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder zur Quelle zu kommen, sich zu reinigen. Wie reinigen wir etwas? Durch klares Wasser, oder? Etwas wird gewaschen mit klarem Wasser, gereinigt. Und das ist das Wort. Es ist ein Wasserbad für uns, für dich persönlich, für deine Seele, für uns als Gemeinde. Das Wasserbad im Wort. Damit will uns Jesus reinigen. Deswegen machen wir weiter in Jesaja 26. Und es ist länger her, dass wir in Jesaja gelesen haben, ist so einiges dazwischen gekommen, Krankheit, Gäste und alles Mögliche. Aber lass uns da wieder anschließen an dem, was Gott dem Propheten Jesaja an wunderbare Worte in eingegeben hat. Und um euch irgendwie den Anschluss zu geben, nur mal zur Erinnerung, wir sind hier in diesen Kapiteln, wo 24, 25, 26, wo Gott über das Ende spricht. Und zwar sehr stark bezogen auf das Volk Israel, denn diese Worte sind gerichtet an das Volk Israel. Wenn wir uns erinnern an dieses Volk, an die Kinder, ganz am Anfang sagt Jesaja, und Jesaja sagt es, es sind Worte Gottes, die er spricht aus der Perspektive Gottes sind die Worte des Heiligen Geistes. Gott selbst spricht durch ihn, wenn er sagt, ich habe mir Kinder erzogen. Ja, so sieht er das Volk Israel, so sieht er die Menschen, die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind meine Kinder. Aber sie haben sich abgewandt von mir. Und das, was Gott tut, er sendet seinen Propheten, er sendet Jesaja, um zu dem Volk zu sprechen, um das Volk zu ziehen, um es zu reinigen. Die Sichtweisen, die verdreht sind, die durcheinander sind, die verdunkelt sind, verunklart sind. Das Misstrauen gegenüber Gott. Und ja, diese sehr interessanten anderen Götter, die anderen Verheißungen. Ja, da sind Völker, die haben Macht gewonnen. Vielleicht sind ihre Götter bessere Götter als unser Gott. Vielleicht können wir auch Anteil haben an dieser Macht, an diesem Reichtum. Lass uns dafür öffnen, was sie leitet, ihren Erfolg. So oft, dass wir uns verführen lassen davon, von dem Erfolg, von der Macht, von der Stärke, von dem Reichtum von Menschen, die anderen Göttern dienen, die anderen Göttern nachfolgen. Wir denken, ja, ich bin so arm und schwach und klein und doof. Ich krieg's nicht gebacken. Aber na, mein Kollege, mein Nachbar, mein Chef, mein Kumpel, boah, der ist so krass, dem geht's so gut. Ich will das Rezept wissen, ich will die Methode wissen. Ich will lernen, wie man das hinkriegt. Das ist der Weg, wie das Volk Israel sich immer wieder abgewandt hat zu den Götzen hin. Den Götzen der Welt, den Göttern der anderen Völker. Und Gott sagt, warum tut ihr das? Warum wendet ihr euch ab? Ja, weil wir in unserem Herzen abirren und uns verleiten lassen, nicht darauf zu schauen, was wir empfangen haben. Und zwar die wunderbare, intime, persönliche Beziehung mit dem Gott, der alles geschaffen hat, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der einen ewigen Plan für unser Leben hat, der mit uns ist, in Höhen und in Tiefen. Der uns durch und durch kennt. Der Herr ist über alles. Wir dürfen ihn persönlich kennen. Wir dürfen eine persönliche, intime Liebesbeziehung mit ihm haben. Ja, er nennt uns seine Kinder. Wir sind seine Kinder. Was für ein Vorrecht, in Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Gott zu leben. Und dann klopft etwas an unsere Tür und sagt, aber besonders erfolgreich bist du nicht. Besonders stark und gesund bist du nicht. Besonders reich bist du ja nicht. Besonders mächtig und einflussreich bist du ja nicht. Na? Wie von Anfang an, der Widersacher ist von Anfang an derselbe. Seine Methoden sind uns nicht unbekannt. Er will uns suggerieren, das, was du hast, ist nicht genug. Aber was sagt Gott in seinem Wort? Römer 8, er sagt, Gott ist für uns. Wer kann dann gegen uns sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn, das Kostbarste, was er hatte, nicht verschont hat, sondern es ihn für uns alle gegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott sagt zu dem Sohn, der draußen steht und rumschmollt, weil er kein Böckchen gekriegt hat von seinem Vater, um mal mit seinen Freunden eine Party zu feiern, ne? Sagt er, mein Kind, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. So kehren wir jetzt zurück, Jesaja, und er hat dieses wunderbare Bild von der Zukunft. Er sieht, Gott lässt ihn sehen, ja, das Gericht über alle Ungerechtigkeit und Sünde dieser Welt. Da, wo die Starken, ja, und das ist der Preis, ne, wenn du das Spiel mitspielst, dieser Welt, ja, du wirst selber zu einem, der Teil dieses Systems ist und die anderen niederhält. Und Gott sagt, nein, ich werde das richten. Und ich werde mein Volk, die Armen, die Schwachen, die, die an mich glauben, ich werde sie erheben. Aber die Stolzen, die werden erniedrigt werden. Er spricht über dieses Gericht, was kommen wird. Und dann aber über den Jubel seines Volkes. Kapitel 25, Kapitel 26, die Loblieder des Volkes Israel. Ja, und wir, wie Stefan heute Morgen schon gesagt hat, ja, wir sind eingepfropft in diesen edlen Ölbaum, wie Paulus das ausdrückt in diesem Gleichnis in Römer 11. Wir sind hinzugefügt, ja, wir dürfen teilhaben, wir sind auch Kinder Gottes durch Jesus Christus. Er hat die Jünger ausgesandt, mache zu Jüngern alle Nationen, alle sind dabei. Na, ob sie aus Deutschland kommen, aus Eritrea, aus Ägypten, aus Ukraine, aus Guatemala, aus, wen sehe ich noch alles, aus der Türkei, aus, wo auch immer sie herkommen mögen, setzt bitte was ein, was da noch fehlt. Alle Nationen, Kuba, Venezuela, Iran, genau, hier unsere, oh wow, Russland, Nigeria, keine Ahnung, wo Ghana, wen haben wir noch, Israel, ja, auch die Juden sind dabei, Halleluja, ja, die sind ja sowieso, das ist ja das Volk Gottes, wir dürfen auch teilhaben daran. Wir dürfen daran teilhaben. Geschwister, das ist das Reich Gottes. Da wird nicht jemand remigriert. Ja? Ja, wir sind nicht mehr Fremde, sondern wir sind Gottes Hausgenossen. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören zur Familie. Hey, was für ein Vorrecht. Wie wunderbar ist das? Wir dürfen Kinder des lebendigen Gottes sein. Und deswegen, wenn wir das lesen hier, und es geht um das Volk Israel, wir dürfen uns damit hineinnehmen lassen. Aus Gnade sind wir gerettet worden und hinzugefügt worden und dürfen daran Anteil nehmen. Das ist ein großes Vorrecht. was er uns gibt. Und er spricht hier von dem, wie sie loben, wie sie preisen, wie sie zurückschauen auf das, was Gott getan hat. Und wir steigen ein hier in Vers 11. Wir wollen lesen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir wollen mal Gottes Wort lesen. Das ist, Jesus, hilf mir. Vers 11. Herr, deine Hand ist hoch erhoben. Sie wollen es nicht sehen. Sehen werden sie den Eifer um das Volk und zu Schanden werden. Ja, Feuer gegen deine Gegner wird sie verzehren. Das ist die, wisst ihr, wenn Gott unsere Herzen reinigt durch sein Wort, wenn er unsere Augen, Herzensaugen reinigt, dann erkennen wir etwas, was wir sonst nicht sehen. Wisst ihr, in dem Ganzen sehen wir, die Hand ist hoch erhoben. Das heißt, Gottes Arm ist nicht zu kurz. Er ist dabei. Es ist noch nicht offenbar geworden. Es ist noch nicht sichtbar. Aber seine Hand ist erhoben. Und sie wollen es nicht sehen. Aber sie werden es sehen. Jeder wird es sehen. Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit, die Wahrheit des Wortes Gottes. Alle werden es sehen. Jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Das ist ein krasser Vers. Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Das ist das reine Gnadenevangelium, was wir lesen hier. Du wirst Frieden geben. In Römer 5, Vers 1 sagt uns Paulus, jetzt haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Suchst du nach Frieden? Sehnst du dich nach Frieden in dieser friedlosen Welt? Es gibt einen Ort, wo du Frieden finden kannst. Frieden für deine eigene Seele, für die Unruhe, für die Angst, für die Sorge, für die Last des Lebens. Das ist das Kreuz. Dort hat der Herr des Himmels und der Erde, er selbst, der eins war mit dem Vater, der Schöpfer selbst ist, der Herr. Er selbst hat sich hingegeben am Kreuz von Golgatha für die Sünde der ganzen Welt. Alles, was unsere Welt so zerstörerisch sein lässt, alles, was uns so sehr belastet, alles, was uns so fertig macht, alles, was uns so niederdrückt und so elend sein lässt. Alle unsere Sündenlast hat er auf sich genommen und hat gesagt, mein Kind, deine Sünde ist dir vergeben. Du findest Frieden. Deine Sünde ist dir vergeben. Und die Sünde der ganzen Welt ist gesühnt am Kreuz von Golgatha. Ja, aus seinen Wunden fließt das Blut, was dich reinigt von aller Sünde, wo du Vergebung und Gnade findest. Und da, wo du diese Gnade und diese Vergebung in dein Herz hinein fließen lässt, da macht es dich fähig und das befreit dich dazu, auch die Last, die auf dir liegt, durch die Sünde anderer, dieser ganzen Welt, die auf dir liegt, die dich so unfrei und so in Unfrieden lässt, du wirst befreit dazu, ja, mit Jesus zu rufen, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung oder Frieden finden wir in der Vergebung Gottes. Am Kreuz von Golgatha hat er sein Leben dafür gegeben, um uns Heil, Segen, Vergebung, Frieden zu bringen. Frieden mit Gott. Da ist nichts mehr zwischen dir und Gott. Er hat alles getragen. Ja, auch deine Zweifel an Gott, dein Misstrauen, dein Aufbegehren gegen Gott, deine Unzufriedenheit, dein Ringen mit Gott. Ja, er hat es ausgehalten. Er hat die Schläge auf sich genommen, die du, die ich losgesandt haben, aus unserer Verzweiflung, aus unserer Not, aus unserem Elend, wie wir um uns schlagen, wie so kleine Kinder, ne? Wir haben es vorhin gerade gesehen. Aus unserer Not, wir wissen auch nicht, was wir, ja, wir wissen nicht, was wir tun. Wir schlagen den, der unser Heil will, der für uns ist. Und wisst ihr was? Er lässt es zu. Er lässt sich schlagen. Aber er bleibt stehen, er bleibt standhaft, er hält durch bis ans Ende und dann schreit er, es ist vollbracht. Ja, du hast alle unsere Werke vollbracht. Sie erkennen das, ihre Augen gehen auf. Zacharja sagt es so, sie werden den erkennen, den sie durchbohrt haben. Das Volk Israel wird es erkennen. Du hast alle unsere Werke vorbei. Ja, sie haben gedacht, all diese Werke, all diese Gebote, wir müssen es tun, um Gottes heiliges Volk zu sein. Und dann werden sie sehen, er hat es getan. Er hat es vollbracht. Er hat alles gut gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Und er war derjenige, der durch den Heiligen Geist bewirkt hat, dass ja in Menschen, die ihm gehören, irgendetwas Gutes entsteht. Jakobus sagt es, alles, was gut und vollkommen ist, das kommt von Gott, dem Vater der Lichter. Geschwister, wenn irgendetwas Gutes in meinem Leben ist, wenn irgendwas Gutes aus meinem Leben fließt, er hat es gemacht. Ihm allein sei die Ehre dafür. Er hat mir Leben gegeben. Er erhält mir das Leben. Wenn er will, dann können meine Atome jetzt hier in, fliegt alles durcheinander. Plötzlich seht ihr mich nicht mehr. Weg bin ich. Nichts mehr. Wenn er das will, wenn er das mich nicht hält und er hält, er könnte mich von jetzt auf gleich die Stimme, kann ich nichts mehr sagen, stehe ich hier und wie Zacharias. Wenn er das nicht will, er gibt uns alles, was wir brauchen, Stimme, Atem, er lässt das Herz schlagen und dann aber auch, wenn wir miteinander reden, dass ich gute Gedanken habe, die ich jemand anders weitergeben kann, wodurch ich jemand anders ermutigen kann. Was ist es? Nicht von mir, es ist von ihm. Alles, was gut und vollkommen ist, was dient zur Auferbauung, zur Stärkung und zum Segen für andere. Jede gute Tat, dass ich Kraft habe, jemand anders zu dienen, jemand anders zu helfen, jemand anders zu tragen. Alles kommt von Gott. Mein Sinnen, mein von Gott losgelöstes Sinnen und Trachten ist nicht gut. Selbst wenn es manchmal den Anschein hat. Der Teufel, der ist ein guter Nachäffer. Er versucht irgendwie was nachzumachen. Man kann das ja irgendwie kopieren und dann irgendwie auf der Welle schwimmen sozusagen, ne? Und sich das irgendwie aneignen. Und wir können so gut schauspielern, manche von uns. Aber wenn wirklich irgendwas Gutes, was Substanz hat, was echt ist, wenn da irgendwas Gutes in meinem Leben ist, Herr, du hast es gemacht. Du hast alle Werke für uns vollbracht. Er ist es, der in uns wirkt, das Wollen und Vollbringen zu seinem Wohlgefallen, sagt Paulus in Philipper 2. Er bewirkt das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und das erkennen sie. Sie erkennen das in der vollen Gänze. Wisst ihr, manchmal erkenne ich so ein bisschen was davon und dann bin ich dankbar, dann bin ich überwältigt, dann sage ich, ja, Herr, dass du mich überhaupt zu irgendwas Gutem benutzen kannst, das ist so krass, so ein Wunder. Ich danke dir dafür. Danke, dass du alles getan hast, dass du es vollbracht hast am Kreuz und dass du mich gebrauchst zu deiner Ehre. Boah, das ist so ein Vorrecht. Ich bin so dankbar, ja. Und so werden sie Gott preisen. Herr, du wirst uns Frieden geben. Ja, er hat uns Frieden gebracht. Den Frieden mit Gott. Und der Friede, der höher ist als alle Vernunft, der uns befähigt dazu, Friedensstifter in dieser Welt zu sein. Und das Einzige, wenn du irgendwie spürst, da ist kein Frieden in mir, kein Frieden mit Gott, kein Frieden mit meinen Mitmenschen, streck dich aus nach ihm. Streck dich aus nach Jesus Christus. Er ist der Friedefürst und er bringt Frieden. Streck dich aus, hör von ihm, suche ihn. Er wird dir diesen Frieden in deine Seele hineinbringen. Und all die Unruhe, all der Unfriede, der in deiner Seele ist, all das, was an Kampf und Krampf in dir ist. Was haben wir vorhin gesungen? Wenn ich kämpf, auf meinen Knien. Ja. Ich höre auf, endlich zu kämpfen gegen Fleisch und Blut. Ich höre auf, irgendwelche Kämpfe zu kämpfen. Nein, ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ich komme zu meinem Gott. Ich komme zu meinem Herrn Jesus Christus mit diesem Unfrieden, unter dem ich leide. Und ich suche den Frieden, der von ihm kommt. Und er sagt, ich gebe dir Friede. Friede sei mit euch, hat Jesus gesagt. Als er auferstanden ist, kam er zu den Jüngern und sagt, Friede. Er ist der Friedenbringer. Er bringt uns den Frieden mit Gott. Und er befähigt uns zum Frieden miteinander. Herr, unser Gott, du hast alle Werke verbracht. Herr, unser Gott, über uns haben außer dir andere Herren geherrscht. Allein durch dich haben wir an deinen Namen gedacht. Das ist die Erinnerung daran, ja, wir haben uns regieren lassen von anderen Dingen, von anderen Herren, von anderen Göttern. Wir haben uns regieren lassen von der Macht der Sünde. Und darüber spricht Jesus, lass uns das mal kurz aufschlagen, Johannes 8, Vers 31. In Johannes 8, Vers 31, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Da war etwas entstanden, ein Funke von dem, wo Jesus gepredigt hat. Und da waren Leute unter den Juden, dem Volk Gottes, die ein offenes Herz dafür hatten, die irgendwie ja geschmeckt haben. Ja, da ist was dran an dem, was Jesus hier sagt. Irgendwie, sie haben geglaubt. Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist so interessant. Ich weiß nicht, manche von euch, die gehen raus auf die Straße oder ihr habt Gespräche mit Freunden, mit Kollegen. Und ja, manchmal öffnet Gott diese Tür, auch über den Glauben zu sprechen. Und ja, man gibt diese guten Dinge weiter, das Evangelium. Und dann hören die Leute etwas in dem Evangelium, was ihnen nicht schmeckt. Das, was irgendwie gegen das geht, wovon uns Jesus befreien will. Und das wehrt sich. Da entsteht Widerstand. Obwohl die Botschaft so gut ist. Die Botschaft ist so gut. Hey, das ist so wunderbar. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wer will das nicht? Die, die stolz sind und sagen, Moment mal, ich werde frei werden, das heißt, ich bin noch nicht frei. Was sagst du da über mich? Genau das passiert hier. Sie antworten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Jesus hätte auch sagen können, lest mal in Jesaja nach. Wie versklavt die Israeliten unter den Götzen der Völker waren. Lest mal in Jeremia nach, wie versklavt die Israeliten dann waren unter der Herrschaft fremder Völker. Lest doch mal nach. Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Jeder, wisst ihr, und was Jesus hier meint oder wie das hier ausgedrückt ist, auch vom Urtext her, ist es, jeder, der in der Sünde lebt, in der Sünde wandelt. Wisst ihr, Johannes sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Wir sind hier nicht die perfekten Menschen, die keine Sünden tun. Das meint Jesus aber hier nicht. Jesus meint, jeder, der in der Sünde lebt, und zwar in dieser Sünde, die sagt, ja, ist so, ist gut, alles klar, so lebe ich, ist doch in Ordnung, machen doch alle so. Jeder, der die Sünde tut, in der Sünde lebt, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Danke, Judith. Weiter in Jesaja 26. Herr, unser Gott, über uns haben außer dir andere Herren geherrscht. Die Sünde hat uns beherrscht, hat uns in ihren Klauen gehabt. So wie Paulus sagt in Römer 7, so dass wir tun, was wir nicht wollen. Getriebene. Allein durch dich haben wir an deinen Namen gedacht. Du hast es bewirkt. Du hast diese Umkehr bewirkt. Du hast diese Buße bewirkt. Du hast diese Erneuerung durch deinen Heiligen Geist bewirkt. Du. Das ist Lobpreis. Du, Herr. Du. Nicht ich, du. Vers 14. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht wieder auf. Darum hast du sie heimgesucht und ausgerottet und hast jede Erinnerung an sie verloren gehen lassen. Interessant ist, dass ein paar Verse später Jesaja anscheinend total das Gegenteil sagt. Vers 19 sagt er, deine Toten werden lebendig, meine Leichen werden auferstehen. Was meint er denn jetzt? Also hier bezieht er sich auf die Gegner, die Herren, die über uns geherrscht haben. Und Gott hat ein Ende gemacht. So wie wir erleben in unserem Leben, ja, der Tod ist das Ende. Da kommt nichts mehr, da kannst du nicht mehr wieder aufstehen. Und die Erinnerung geht verloren, ja. Wenn du so über einen Friedhof gehst, ne, wenn da irgendwelche alten Grabsteine, da steht dann irgendein Name. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche Menschen gibt, die diese Person noch kennen. Wenn ich in meine eigene Familienhistorie zurückschaue, ja, irgendwie so Schnipsel von Wissen über meine Urgroßeltern oder Ururgroßeltern, habe ich noch so einen Namen vielleicht oder gibt es irgendwo noch ein Foto oder so. Aber wenn ich dann noch weiter zurückblicke, 200 Jahre, keine Ahnung, noch nicht mal einen Namen kenne ich. Erinnerung ist verloren gegangen, gibt's nicht mehr. Und so ist es mit der Feindschaft, wo wir versklavt waren. Gott sagt, ich denke da nicht mehr dran, an eure Sünde, ich denke da nicht mehr dran. Ich habe mich entschieden, nicht mehr dran zu denken. Ich habe es getragen. Es ist vollbracht. Es ist zu Ende. Ich identifiziere dich nicht mehr mit der Sünde, in der du gelebt hast. Du bist frei. Was für eine radikale Aussage. Gott möchte, dass wir das erkennen, dass wir das annehmen, dass wir das anerkennen, dass wir sehen. Ja, er zeigt uns den Jubel des Volkes Gottes in der Zukunft und will uns dadurch ermutigen und segnen und stärken. Ja, du darfst jetzt schon dich darauf freuen, auf diesen Tag, wenn sich das vollständig verwirklichen wird. Vers 15, du hast die Nation vermehrt. Herr, du hast die Nation vermehrt, du hast dich verherrlicht, du hast alle Grenzen des Landes erweitert. Interessant, na, das Volk Gottes, Israel wird das erzählen. Ja, es ist Gott, der das macht. Wenn wir anfangen und versuchen, das ist schwierig. Aber er tut das, er vermehrt. Was sagt er in Apostelgeschichte? Sie kamen zusammen, sie blieben in der Lehre der Apostel. In der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und Gott fügte hinzu täglich, die gerettet werden sollten. Er macht das. Wisst ihr, Evangelisation ist total wichtig und gut, anderen das Evangelium weiterzusagen. Ja, und Gott hat uns den Auftrag gegeben. Aber wer fügt hinzu? Wer vermehrt? Das ist Gott. Das ist nicht unser Werk. Vergiss es. Es ist nicht unsere Strategie. Ja, ich habe die bessere Evangelisationsstrategie. Du musst auf dieses Evangelisationsseminar, dann weißt du ganz genau, wie es geht, wie du Menschen wirklich und richtig erreichen kannst. Nein, der Herr fügte täglich hinzu. Das, was die Gemeinde tun soll, ist bleiben. Bleibt in mir, bleibt in meinem Wort, bleibt am Weinstock. Und ja, geht hinaus und ja, teilt das aus, was ihr empfangen habt. Ja, macht das. Aber wisst ihr, wir brauchen uns nicht zu stressen und irgendwie unter Druck gesetzt zu fühlen, weil es so tolle, unglaublich fantastische Methoden und was weiß ich und oh, und es gibt so begabte Leute und die machen das alle so toll und ich fühle mich so klein und so bescheuert und ich kann das alles nicht. Und wozu führte das? Ich mache nichts mehr. Weil ich mich so bescheuert fühle, weil ich das alles nicht kann. Wisst ihr, was Gott sagt? Hey, du brauchst das nicht zu können. Ich kann das. Ich mache das. Weil nur, dass du zu mir kommst, dass du dich ermutigen und stärken lässt, dass du dich ausrüsten lässt und dass du rausgehst und dann rede von mir so schwach und unvollkommen, wie du das kannst. Und ich mach das. Mach den Rest. Du hast dich verherrlicht. Wisst ihr, in den Schwachen, er will sich verherrlichen. Er will nicht, dass Menschen sich selbst verherrlichen. Das ist dieses eine plustert sich gegen den anderen auf. Nein, Gott verherrlicht sich selbst durch uns, im Miteinander, in der Liebe. Er liebt uns und wir lieben ihn. Und daraus wird eine große Herrlichkeit. Und immer mehr werden hineingezogen in diese Liebesgemeinschaft. Und das Volk Gottes ist begeistert. Du hast dich verherrlicht. Du hast die Grenzen des Landes erweitert. Ja, na, es gibt dieses Gebet des, wie heißt er noch, Jabez irgendwie, erweiter mein Gebiet. Ja, Gott macht das. Entspann dich, du brauchst das nicht machen. Er wird das machen. Du kannst das bitten und erbeten. Ja, Herr, schenk mir doch noch mehr Möglichkeiten, dir zu dienen, dich zu verherrlichen. Nimm mich, gebrauche mich, bete das. Und wisst ihr was? Du musst nichts machen, er macht das dann. Herr, in der Not haben sie dich gesucht, oh, wir sind ja zu Ende, als deine Züchtigungen sie bedrängten, schrien sie, wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe sich windet, um Hilfe schreit in ihren Wehen, so sind wir, Herr, vor deinem Angesicht gewesen. Wir gingen schwanger, wir wandten uns, doch es war, als ob wir Wind geboren hätten. Rettung verschafften wir dem Land nicht. Bewohner der Welt wurden nicht geboren. Wisst ihr, dieses Selbstverständnis der Israeliten, der Juden war, und das zieht sich durch das Wort Gottes durch. Ernsthaft gläubige Juden denken, ja, wir sind das auserwählte Volk, wir sollen das Licht für diese Welt sein und versagen darin so kläglich und sehen nicht und erkennen nicht. Ja, da, sie haben, aus ihnen heraus ist einer geboren. Na, Gott sagt ja zur Schlange, der Nachkomme, dein Nachkomme, wird dem Nachkommen der Frau in die Ferse beißen und er wird dir den Kopf zermalmen. Und diese Sehnsucht nach dem Nachkommen, der kommt und der rettet. Und vielfach werden dann die Prophezeiungen, wo es um den Sohn Gottes geht, auf Israel bezogen. Aber der Heilige Geist zeigt, ja, es ist dieser eine Sohn, der aus Adam und Eva, der aus Eva kommt, der aus Abraham, Isaac und Jakob kommt, der Sohn Davids, der Messias. Er ist der Retter. Er schafft Rettung. Aber wir, aus uns kommt es nicht, aber aus ihm kommt es. Und sie sehen es nicht. Wir gingen schon mal, für uns ohne Christus, wisst ihr, das Volk Gottes ohne Christus, es bewirkt nicht dieses Heil in dieser Welt. Aber Christus ist, das Heil kommt von den Juden, weil Christus, der Messias Gottes, ist in das Volk der Juden hineingeboren und er ist in diese Welt hineingegangen. Aber das Judentum ohne Jesus, es bringt kein Heil, bringt keine Rettung für die Welt. Und das haben sie erkannt. Ja, wir haben die ganze Zeit versucht, irgendwas, ne? Aber jetzt erkennen wir es. Sie werden den sehen, sie werden den erkennen, den sie durchbohrt haben. Und werden sagen, Herr, du hast ja alle unsere Werke vollbracht, du hast es ja gemacht. Deine Toten werden lebendig, meine Leichen wieder auferstehen. Wacht auf und jubelt, Bewohner des Staubes, denn ein Tau der Lichter ist dein Tau und die Erde wird die Schatten gebären. Boah, mittendrin in Jesaja diese krasse Sicht auf die Auferstehung der Toten. Ich weiß nicht, ob du jemanden verloren hast, der dir lieb und teuer war. Irgendwen, den du zu Grabe tragen musstest, den du hast sterben sehen. Vor 5 Jahren habe ich am Sterbebett meiner Mutter gestanden und als sie dann den letzten Atem aushauchte, da war in mir so ein großes, riesengroßes Fragezeichen. Ja, meine Mutter, sie hat doch an dich geglaubt, Jesus. Aber jetzt ist sie tot. Wo ist das Leben? Ich sehe nur den Tod. Ja, die Augen sind blind. Die Augen sind, unsere natürlichen Augen sind so blind für die geistliche Realität. Ich bin Gott so dankbar. Er hat es gemacht. Ich hatte nicht den Glauben. Ich habe nicht Glauben an die Auferstehung der Toten in mir. Ich habe das nicht in mir. Aber er hat's. Er hat's mir gegeben. Er hat durch den Mund meines Vaters ausgesprochen, diese Worte. Und mein Vater war sich gar nicht bewusst, was er da sagt. Als er mit dem Arzt reingekommen ist, sagte er zum Arzt, es ist vollbracht. Und das Wort, ne, wie, Alena hat es vorhin gesagt, ne, wenn irgendwas Gutes hier aus meinem Mund rauskommt und zum Segen dient, das ist vom Herrn und ihm allein sei die Ehre. Und ich habe da gesagt, ja, ich habe einfach die Botschaft überbracht, die Gott uns zu sagen hat, zu weinen, fürchte dich nicht. Und dann gibt es diese Resonanz, da gibt es diesen, Gott gebraucht seine eigenen Worte und der Heilige Geist, den er uns in uns gegeben hat, in einer bestimmten Situation, resoniert das miteinander. Es wird so ein Echo und es wird so ein großer Klang, der dann dazu führt, dass wir hören und dann auch sehen. Ja, es ist wahr. Ich sehe nur den Tod, aber Gott ist größer. Er hat es vollbracht. Er ist das Leben. Und ja, sie wird leben. Sie lebt bei ihm. Und wir werden uns wiedersehen. Sie wird diesen Leib empfangen. Und das ist so wunderbar, Geschwister. Jesus, wir preisen dich, dass du es vollbracht hast, dass du es für uns alle Werke getan hast. Herr, wir sind dein Werk. Und geschaffen, ja, zu guten Werken, die du vorher bereitet hast, damit wir darin wandeln. Herr, lass du uns so leben, dich sehen, dich vor Augen haben, in allen Dingen, die wir sagen und tun, immer wieder zu sehen, boah, ja, was für ein wunderbarer Gott, dass du das bewirkst, dass du das schenkst, dass wir hier als Menschen, die wir so, wir können so daneben sein, alle von uns, wir können so ichbezogen und selbstsüchtig sein und so, so zerstörerisch durch die Kraft der Sünden, aber du hast uns hier zusammengestellt und wir dürfen einander lieben, wir dürfen einander segnen und Gutes tun. Selbst wo es schwer ist, wo wir es schwer haben miteinander, Herr, da dürfen wir durch deine Liebe überwinden und einander segnen. Was für ein großes Gnadengeschenk, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen, alle miteinander. Soll dich alle kennen dürfen. Und danke, dass wir dich noch mehr kennenlernen dürfen, dass du diesen Weg hast, ja, dass wir dich in Ewigkeit bestaunen und dich loben und preisen und erkennen, was du alles, wer du bist und was du alles getan hast, Herr. Amen.